Wir kommen zu der Schriftlesung und die Schriftlesung aus dem Wort Gottes ist heute auch unser Predigttext. Darum schlag mit mir auf, 1. Buch Mose, das Buch Genesis, Kapitel 34 und ich werde das ganze Kapitel lesen. Dies ist das Wort Gottes. Dina aber, Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hethitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor, »Nimm mir dieses Mädchen zur Frau.« Jakob aber hatte vernommen, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte. Weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Feld waren, schwieg er, bis sie kamen. Und Hemor, der Vater Sichems, kam zu Jakob, um mit ihm zu reden. Als aber die Söhne Jakobs dies hörten, kamen sie vom Feld, und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn dies durfte man nicht tun. Hemor aber redete mit ihnen und sprach, »Mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter. Bleibt bei uns, das Land soll euch offen stehen, siedelt euch an, treibt Handel darin und erwerbt Grundbesitz.« Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, »Lasst mich Gnade finden vor euren Augen, was ihr von mir fordert, das will ich geben. Ihr könnt von mir noch so viel Heiratsgaben und Geschenke verlangen, ich will es geben. Sobald ihr es fordert, gebt mir nur das Mädchen zur Frau.« Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte, und sie sprachen zu ihnen, »Wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir eurem Wunsch entsprechen, dass ihr nämlich weder werdet wie wir, indem ihr alles, was männlich ist, beschneiden lasst. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und eure Töchter nehmen und mit euch zusammen wohnen und zu einem Volk werden. Wollt ihr aber nicht auf uns hören, dass ihr euch beschneiden lasst, so nehmen wir unsere Tochter und gehen.« Ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohn Sichem gut. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn ihm gefiel die Tochter Jakobs und er war der angesehenste vom Haus seines Vaters. Als nun Hemor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt kamen, redeten sie mit den Bürgern ihrer Stadt und sprachen, »Diese Leute meinen es gut mit uns, sie sollen im Land wohnen und darin Handel treiben. Hat doch das Land Raum genug für sie? Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur das verlangen sie von uns, wenn sie unter uns wohnen und sich mit uns zu einem Volk verschmelzen sollen, dass wir alles, was unter uns männlich ist, beschneiden, gleich wie auch sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann uns gehören. Lass uns nur ihrem Wunsch entsprechen, damit sie bei uns bleiben.« Da hörten alle auf Hemor und seinen Sohn Sichem, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und alles, was männlich war, wurde beschnitten. Alle, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren, da nahmen die beiden Söhne Jakob, Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder ein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes und sie holten Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie, samt allem, was in der Stadt und auf dem Feld war. Dazu ihr ganze Habe, alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi, »Ihr bringt mich ins Unglück. Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass sie mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenige Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen, und ich werde ausgerottet werden, samt meinem Haus. Sie aber antworteten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch still werden und ich möchte um den Segen des Herrn bitten. O Vater, wenn wir diesen schwierigen Abschnitt in deinem heiligen Wort anschauen, gib du uns Herzen zu verstehen. Herr, überführe du uns, so dass wir sehen, was hier passiert. Und hilf uns durch deinen Geist, Christus zu sehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir befinden uns im Kapitel 34 in dem Buch Genesis und werden heute die Verse 1 bis 29 vor allem anschauen. Wir sind noch immer bei Jakob und haben letztes Mal die Versöhnung der Brüder Jakob und Esau angeschaut. Und du erinnerst dich, Jakob erstellt die Linie der Verheißung dar und Esau stellt die Linie der Schlange dar. Obwohl sie unterschiedlich sind und verschiedene Wege gehen, obwohl sie nicht gemeinsam Gott anbeten und sich trennen, haben sie sich versöhnt. Und das haben wir letztes Mal gesehen. In Gottes allgemeiner Gnade dürfen wir friedlich mit Nichtchristen zusammenleben. Und wenn es möglich ist, wollen wir Frieden mit allen Menschen haben. Das sagt uns Römer 12 auch sehr deutlich. Wir sind dazu aufgefordert. Und das ist ganz praktisch für uns, nicht wahr? Wir versuchen freundlich und friedlich mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit unserem Nächsten zu leben. Auch wenn sie nicht an Christus glauben, auch wenn sie vielleicht nichts vom Glauben wissen, werfen wir keine Steine auf sie. Oder wir schauen auch nicht komisch auf sie, sondern wir leben friedlich nebeneinander und miteinander und überlassen Gott das Gericht. Und das sehen wir deutlich bei Jakob und Esau. Sie trennen sich, obwohl sie Brüder sind, sind sie so unterschiedlich. Sie trennen sich, jeder geht seinen Weg, aber sie gehen in Frieden. Sie gehen in Frieden. Esau, er geht zurück in das Berggebiet Seir, während Jakob nach Bethel gehen soll, es aber nicht tut. Gott sagt, kehre zurück in das Land deiner Väter, Kapitel 31, Vers 3. Und Gott sagt, ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Jakob, er soll nicht nur in das Land Kanaan zurückkehren, sondern auch zurück zu dem Ort der Anbetung aus Genesis 28. Wenn Gott mit mir sein wird, so soll der Herr mein Gott sein und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Jakob, dort sollst du wieder zurückgehen. Das ist dein Eid, den du gegeben hast. Und wenn du die letzten Verse in Genesis 33 liest, da fragst du dich vielleicht schon, warum er bei Sichem ist und bei Sichem ein Haus baut und dort ein Altar errichtet. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Predigtext in Genesis 34. Und vielleicht hast du beim Lesen von diesem Kapitel dich auch gefragt, was wird wohl der liebe Andreas mit diesem Text machen? Und die Frage ist absolut berechtigt, weil ich mir auch die gleiche Frage gestellt habe. Es ist kein einfacher Text. Wir sind bis hierher im Buch Genesis gekommen und jetzt lesen wir dieses Kapitel und man spielt schon mit dem Gedanken, vielleicht wäre es ganz gut, dieses Kapitel zu überspringen und zu Josef zu kommen. Ich meine, jeder weiß hier, dass du nicht rausgehst und Frauen misshandelst. Und doch ist es hier beschrieben. Und hier sehen wir es auch, dass Gottes Erlösungswerk und die Art und Weise, wie Gottes Erlösungswerk offenbart ist, ist nicht, wie wir es uns oft vorstellen oder wünschen würden. Nein, Gott wirkt und handelt auf seine Art und Weise, selbst in so einer schrecklichen und sündigen Situation. Gott handelt nicht nur allgemein in der Welt, sondern auch in dieser Familie, die bereits so viel Schmerz ertragen musste, so viel Leid erlebt hat, und Gott ist noch immer nicht zu Ende mit dieser Familie gekommen. Und das dürfen wir nicht übersehen, dass Gott in solch schwierigen Situationen auch handelt. Und ich muss euch warnen, und wenn das, was hier in diesem Kapitel beschrieben ist, verfilmt werden würde, dann hätte dieser Film sicherlich eine Altersbeschränkung. Und ich möchte euch einfach wissen lassen, dass, so wie für euch vielleicht das Thema oder dieses Kapitel unangenehm zu hören ist, so ist es auch für mich unangenehm, darüber zu reden. Aber ich hoffe, wir werden heute trotz all der Grausamkeit von Gottes heiligem Wort lernen und sehen, was Gott hier tut. Und wir möchten den ersten Punkt in den Versen 1 bis 4 anschauen. Und da werden wir etwas den Fokus auf Dina legen, die Tochter von Jakob. Sie wollte nur schauen. Sie wollte eigentlich nur schauen. Und in gewisser Weise erinnern diese Ereignisse an Lot, der sich in Sodom angesiedelt hat. Du erinnerst dich, wie die ganze Stadt in Aufruhr versetzt wurde, als die Engel im Haus Lots waren. Lot, er stand vor der Entscheidung, seine Gäste oder seine Tochter den Männern der Stadt auszuliefern. Und egal wie du es drehst, es ist beides schrecklich, nicht wahr? Es ist beides schrecklich. Lot, er hat sich in so eine Situation gebracht, wo jede Entscheidung, egal wie er sie trifft, nur noch mit Leid verbunden ist und Gott eingreifen muss. Und in gleicher Weise sehen wir hier, wie Jakob, er siedelt sich an einen Ort an, wo er nicht hingehen sollte, wo er sich nicht ansiedeln sollte. Schau, wenn er ein großes Grundstück für 100 Goldstücke erhält, dann ist das vielleicht ein guter Deal. Er kriegt Land kostengünstig, wirtschaftlich gut. Vielleicht ist auch der Ort gut angesiedelt wirtschaftlich, sodass er Handel treiben kann und so weiter. Vielleicht hat es gute Gründe aus menschlicher Sicht, warum er dort bleibt. Und so denken wir ja auch oft, wir gehen so schnell Kompromisse ein, wenn wir einen Vorteil sehen, wenn wir einen gewissen Gewinn aus etwas schöpfen können. Und dann kommen sehr schnell in uns die Gedanken auf, vielleicht ist das ja gar nicht so gemeint, was das Wort Gottes hier so sagt. Und ihr Lieben, egal für welchen Preis, egal welche wirtschaftlichen Vorteile Jakob dieses Land erworben hat oder diesen Ort gewonnen hat, kein Preis der Welt gleicht die Folgen aus, die daraus entstanden sind. Unser Kapitel beginnt mit Dina, der Tochter Jakobs. Sie ist hier etwa 15 bis 16 Jahre alt. Sie sind neu in Sichem, sind gerade dort angekommen, und Dina, sie will sich umschauen. Sie will vielleicht wissen, was Sichem so zu bieten hat. Ein junges Mädchen, eine junge Frau. Und der Text sagt, sie geht aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und das ist nicht gut. Die Töchter des Landes, das sind einfach weltliche Mädchen oder junge Frauen. Und ich will Dina nicht irgendwie schlecht machen, aber schau, was der Text uns über sie offenbart. Wir wissen nicht, wann sie rausgeht. Wir wissen nicht, ob sie rausgehen darf oder ihren Vater gefragt hat, vermutlich eher nicht. Sie geht aber aus, um das Land zu erkunden. Und du kannst dir vorstellen, wenn ein 16-jähriges Mädchen ausgehen möchte, dass nicht nur Mädchen da sein werden. So wie Mose es beschreibt, wirkt es, dass es nicht weise ist, was Dina hier tut. Und es ist keine gute Gesellschaft, in die sie sich begibt. Halte dir vor Augen, wir sind in Kanaan. Gott hat Jakob gesagt, er soll keine Frau von dort nehmen. Jakob sollte sich nicht dort eine Frau nehmen, Isaac auch nicht. Und Dina, sie will genau zu dieser Gesellschaft hinausgehen. Wenn du Vers 2 liest, bleibt dir erstmal der Atem stehen. Und es ist wirklich kein schöner Vers zu lesen. Schau, es ist keine große Stadt, eher eine Siedlung. Und Hemo ist der Fürst des Landes. Sichem, sein Sohn, er sieht Dina. Und vielleicht denkt sich Dina sorglos und ungezwungen als junger Freigeist, sie weiß, was sie tut, sie ist ja schon alt genug. Und endlich mal raus aus dem Haus meines Vaters, einfach mal mit anderen Mädchen Zeit verbringen, unter ihnen zu sein. Oder vielleicht denkt sie sich, meine Eltern sind sowieso etwas verklemmt, sie wissen nicht mehr, wie heute Dinge laufen und wie Dinge funktionieren. Ich will unter meinesgleichen gehen. Und du und die Bibel gibt uns dieses schreckliche Bild in Vers 2, wie Dina wie ein Stück Fleisch behandelt wird. Es ist brutal und direkt und einfach nur grausam. Und schau, wie der Text diese Folge von Verben aufführt. Sichem, er sieht sie, er nimmt sie, er legt sich zu ihr und tut ihr Gewalt an. Eine grauenhafte Tat. Und du siehst diese aufeinanderfolgenden Verben, die eine schreckliche Intensität und Gewalt im Hebräischen erzeugen. Hier ist Sichem, er sieht, was ihm gefällt und er ist in einer Position, wo er nehmen kann, was er will. Und ihm sind die Rechte von Dina völlig egal, er nimmt sie hier und jetzt. Und es erinnert an die Beschreibung von Esau, der Frau nimmt, wie er will und er schert sich nicht um andere. Du erinnerst dich das Linsengericht, er isst und trinkt und steht auf und geht und er verachtet das Erstgeburtsrecht. Die gleiche Intensität dieser aufeinanderfolgenden Verben. Es ist schrecklich. Und hier ist Sichem völlig weltlich, ohne Selbstkontrolle, wo Lüste über ihn kommen und er zum Hund wird, der Blut geleckt hat. Ihr Lieben, das ist die Welt damals und genauso auch heute. Genauso auch heute. Wir brauchen uns hier nichts vorzumachen. Und es geht weiter, wenn du in Vers 3 liest und plötzlich von einem Vers zum anderen ein völlig anderes Bild, was hier aufgezeigt wird. Schau in Vers 3, es scheint fast genau das Gegenteil zu sein. Du findest wieder diese drei starken Verben. Seine Seele hängt an ihr, er liebt und er redet zu ihr im Vers 3. Und Kommentatoren erklären, dass zum Teil in Vers 2 eine Veränderung in Sichem stattgefunden hat, dass er jetzt tatsächlich Dina heiraten möchte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube eher, dass hier Sinnlichkeit, Lust und Sexualität mit echter Liebe verwechselt werden. Er bekennt zwar Liebe zu Dina und will sie heiraten, aber vergleich mal diese Verse 2 und 3 miteinander. Zuerst sieht er sie, er nimmt sie sich, er legt sich zu ihr, er tut ihr Gewalt an und jetzt hängt er an ihr, liebt sie und redet zu ihr. Es ist so oberflächlich, so schnell und er entwickelt Gefühle und bindet sich emotional an sie. Und dann kommst du wieder zu Vers 4 und er geht zu seinem Papa und sagt, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Er spricht über sie wie ein Stück Eigentum, wie ein Stück Fleisch, gib mir das Ding, ich will es haben. Er will, was er möchte, um seine Begierden zu befriedigen. Und diese Verwechslung von Sinnlichkeit und Lust zu echter, aufopfernder, hingebender Liebe sehen wir genauso in unserer Gesellschaft. Das sind zwei Paar Schuhe, zwei völlig unterschiedliche Schuhe, wo Lust mit Liebe verwechselt wird, wo Selbstliebe mit Selbsthingabe vertauscht werden, wo nur zählt, was ich will und nicht, was für eine Verantwortung ich dem anderen gegenüber trage. Und ihr Lieben, ich möchte mich vor allem auch an die jungen Mädchen, an die Teenager-Mädchen oder die Heranwachsenden wenden. Und ihr müsst es verstehen. Und ihr müsst es auch verstehen wollen. Ihr braucht dazu keinen Doktortitel. Aber schau, wenn du dich als Mädchen oder als Frau, als junge Frau doch schamhaft kleidest, dann sendest du damit eine Botschaft aus. Du sagst, ich bin wertvoll, ich bin kostbar und ich trage ein tiefes Geheimnis mit mir. Meine Nacktheit. Und das will ich nur dem einen Mann offenbaren, der sich als würdig erweist, in der Ehe. Aber ein Mädchen, das sich schamlos kleidet, Hose zu kurz, Oberteil zu eng und einfach zu viel Haut sichtbar, gibt eine ganz andere Botschaft an jeden Mann, der vorbeigeht. Ich bin billig. Was du sehen kannst, kannst du auch haben. Und du kannst fast alles sehen heutzutage. Und es ist völlig egal, ob es Mode ist oder nicht. Es ist auch völlig egal, ob es alle tun oder nicht. Du sendest eine Botschaft. Und die Frage ist, welche Botschaft willst du den Jungs in einer Schule, in deinem Freundeskreis oder auch in der Gemeinde senden? Und genau diese Art von Jungs wirst du auch anziehen, den du diese Botschaft mit deiner Kleidung sendest. Und das ist eine so wichtige Lektion für euch und für uns alle. Für uns alle. In welche Gesellschaft begeben wir uns und wie? Und ich will gar nicht sagen, dass das Dina selbst schuld ist. Und sicherlich ist sie nicht unschuldig, aber sie ist vor allem die Leidtragende. Sie ist vor allem die Leidtragende. Sichems Tat ist abscheulich, weltlich und teuflisch. Er ist schuldig. Er hätte sich nicht bei, aber auch Jakob, Entschuldigung, auch bei Jakob, der Vater, auch er trägt Schuld. Denn er hätte sich nicht bei Sichem ansiedeln dürfen. Er hätte dort hingehen sollen, wo er versprochen hat, hinzugehen. Seine Reise hätte dort nicht enden dürfen. Und durch seine Kompromisse und sein Ungehorsam Gott gegenüber bringt er so große Gefahr und so großes Leid über sich und seine Familie. Und dann siehst du, wenn wir weitergehen, die Verse 6 bis 29, was als nächstes passiert. Wir haben gesehen, was Dina widerfahren ist. Dieser Gewaltakt des Horrors, dass kein Vater wünscht sich so etwas seiner Tochter. Und Jakob hört, dass seine Tochter entehrt wurde. Und weißt du, was so erstaunlich ist? Jakob schweigt. Er tut nichts. Er tut nichts. Und vielleicht ist die lange Einleitung in Vers 1 von Dina als Leas Tochter ein Hinweis auf die Passivität von Jakob. Sie ist die Tochter von der Frau, die Jakob eigentlich sowieso nicht wollte, und genau ihr ist dieses Leid widerfahren. Jakob war Lea und ihren Kindern nie stark zugeneigt und er wirkt hier fast gleichgültig gegenüber der Demütigung und der Vergewaltigung seiner Tochter. Und wenn du seine Reaktion und sein Leid siehst, wenn es um Josef und Benjamin geht, du erinnerst dich, wie er darüber weint und sich nicht trösten lassen möchte, was Josef widerfahren ist, und sicherlich ist das nicht leicht. Das sind die Kinder Rahels. Und hier bei Dina, so fast gleichgültig, dann siehst du, dass die Familie immer noch unter den Folgen der Sünde leidet. Und es ist einfach nur tragisch. Vielleicht ist sogar die Gleichgültigkeit ihres Vaters, dass diese zwei Brüder von Dina sie so überreagieren lassen. Wie wichtig für uns zu sehen als Väter, dass wenn das Haupt passiv wird und nicht mehr für Ordnung und Recht sorgt, dass Unordnung und Gewalt schnell die Kontrolle übernehmen. Diejenigen, die in der Verantwortung sind, müssen auch die Verantwortung übernehmen. Wir werden nicht auf alle Details eingehen können, aber schau, was passiert. Jakob, er hört davon und er reagiert gleichgültig und emotionslos. Und die Brüder, Diener, sie sind dagegen so sehr aufgebracht. Auch hier achte auf die Verben und die Ausdrücke. Sie hören, was passiert ist, schwer beleidigt, entrüstet. Eine Schandtat ist geschehen an Israel. Sie sind wütend, sie sind entrüstet und das zu Recht. Ihre Schwester wurde auf schändlichste Art gedemütigt, entehrt. Und wenn du jetzt die Verse 8 bis 10 liest, dass Hemor, der Vater von Sichem, zu Jakob kommt und sagt, mein Sohn hängt an deiner Tochter, gib sie ihm zur Frau, lass uns eins werden, klingt das so, als ob nichts passiert ist. Lass uns einfach nochmal von Neuem beginnen, ignorieren, was gerade passiert ist. Lass uns doch, gib deine Tochter Sichem zur Frau. Und du siehst, wie enttäuschend das ist. Hier ist keine Buße, kein Schuldeingeständnis, aber eine Möglichkeit, sich politisch und wirtschaftlich in Form einer Vereinigung besser aufzustellen. Jakob, lass uns eins werden, lass die zwei heiraten, ist für uns beide besser. Was tun also die Söhne Jakobs, als Hemor und Sichem ihren Vorschlag ausbreiten und jede Forderung akzeptieren? Und hier sagt uns der Text, dass die Söhne Jakobs trügerisch antworten und andere Pläne haben, Vers 13. Sie sagen, es funktioniert nicht. Ihr seid unbeschnitten, es wäre eine Schande, wenn Dina Sichem heiraten würde. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir zu einem Volk werden. Wenn ihr euch beschneiden lässt, dann ist es okay. Und es gefällt Hemor und Sichem und sie sind einflussreich und sie gehen zu ihrem Volk und reden mit ihnen. Und es ist erstaunlich, wie einfach alle diese Forderungen akzeptieren. Das ganze Volk. Lassen wir uns beschneiden. Ja klar, warum nicht? Nun, zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass eine Beschneidung bei Männern damals völlig normal ist, nichts Außergewöhnliches. Das heißt, es ist nichts Großes an sich. Und zum anderen siehst du auch, was Hemor und Sichem zu seinen Leuten in Vers 23 sagt. Ihre Herden und ihr Habe und all ihr Vieh werden an uns gehören. Lass uns nur ihrem Wunsch entsprechen, damit sie bei uns bleiben. Schau, Hemor und Sichem machen hier ein Doppelspiel. Indem sie ihren Leuten sagen, hey, sie meinen es gut mit uns und sie sollen hier leben, es ist genug Platz für uns alle da. Sie checken es aber nicht, dass ihre Herden, ihr Hab und all ihr Vieh uns gehören wird. Wir erobern sie ohne Kampf, ohne Blutvergießen, nur beschneiden. Nichts einfacher als das. Und hier findest du eine gewisse Ironie, weil es genau umgekehrt kommen wird. Natürlich, das entschuldigt nicht die Sünde und die Unverhältnismäßigkeit der Tat der Brüder. Sie ermorden alle Männer im Volk, aber es gibt uns etwas besser den Kontext wieder. Und hier, die Söhne Jakobs, sie handeln trügerisch, aber es gibt noch einen weiteren Faktor, den wir nicht ignorieren sollten. Schau, Hemor und Sichem kommen zu Jakob und sie verhandeln mit ihm einen Preis für Dina. Wo ist die Dina in der ganzen Zeit? Ist sie bei Jakob oder ist sie bei Sichem? Der Autor sagt uns erst in Vers 26, dass Simeon und Levi Dina aus dem Haus Sichems holen. Das heißt, sie war die ganze Zeit bei Sichem. Und offensichtlich in der ganzen Verhandlung wussten Jakob und seine Söhne, wo Dina ist. Wir erfahren es erst in Vers 26. Aber das wirft ein anderes Licht auf die Komplexität, auf die ganze Verhandlung, nicht wahr? Die Söhne Jakobs haben in gewisser Zeit, die ganze Zeit verhandelt mit gebundenen Händen, weil Dina bei Sichem in Gewahrsam ist. Und sie lehnen, würden sie den Vorschlag ablehnen von Sichem, nun würde es vielleicht eine Hochzeit mit vorgehaltener Pistole werden. Denn sie haben Dina. Und dazu kommt, er ist der Landesfürst, das heißt eine gewisse Mannschaft und ist hinter ihm. Und Jakobs Haushalt sind wenige, Vers 30. Und nochmal, das ist keine Rechtfertigung für die Tat und die Hinterlist der Söhne Jakobs. Aber es zeigt die Komplexität der Situation. Was tun also die Söhne Jakobs, nachdem sie alles Männliche im Volk beschneiden lassen hat? Sich am dritten Tag, als die Schmerzen am größten waren und sie sich nicht wehren konnten, kommen Simeon und Levi mit dem Schwert und erschlagen alle Männer. Sie plündern die Stadt und sie nehmen die Kinder und Frauen gefangen und rauben alles, was in den Häusern ist. Und du siehst diese Unverhältnismäßigkeit in ihrer Tat, diese Sünde in ihrem Betrug. Und die Zeit rennt uns davon. Wir werden nächstes Mal noch einige Punkte hier sehen, aber lass mich mit dem letzten Punkt abschließen. Die Verse 13 bis 17, wie Heiliges missbraucht wird. Wir haben gesehen, dass die Situation komplex ist. Aber schau und beachte, was die Söhne Jakobs getan haben. Die Söhne Jakobs nehmen das Zeichen des Bundes und ihr Wort und sie entehren beides. Und das dürfen wir nicht einfach so ignorieren. Schau, sie benutzen das Zeichen des Bundes Gottes, um sich den Weg zum Mord zu ebnen. Und Gott nimmt seine heiligen Anordnungen, Gott nimmt sein Zeichen des Bundes sehr ernst. Wenn du das zweite Buch Mose, Exodus 4 anschaust, erinnerst du dich vielleicht, als Mose seinen Sohn nicht beschnitten hat, dass der Herr Mose angreift und dabei ist, ihn umzubringen. Und seine Frau Sippora, sie hat ihren Sohn beschnitten und der Herr hat abgelassen. Gott nimmt das Zeichen des Bundes sehr ernst. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen oder auch zur Taufe. Es ist das Zeichen unseres heiligen Gottes, das Zeichen des Bundes. Und sie benutzen ihr Wort, in einem Bund einzutreten, als ein Volk, um ihre böse Tat zu verschleiern. Und hier sehen wir die Sünde und diese erschreckende Bosheit, wenn Dinge, die Gott gegeben hat, für eigennützige Ziele missbraucht werden. Menschen mit religiöser Sprache und Zeichen zu täuschen, um eigene Ziele zu verfolgen. Das ist boshaft, das ist teuflisch. Wie oft sehen wir das? Ich glaube auch, wir sind doch alle Christen und sie täuschen andere, um nur ihre Ziele zu erreichen. Und hier sehen wir, dass die Absichten der Söhne Jakobs niederträchtig sind, weil sie das, was sie tun, im Namen der Religion tun. Und wie? Nun, sie missbrauchen genau das Zeichen des Bundes, das Zeichen der Beschneidung, das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, die Anordnung, die Gott Abraham gegeben hat. Sie nehmen das Zeichen der äußeren Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das Ritual zur Reinheit und geben es Ungläubigen. Geben es denen, die es kein Recht dafür haben. Das Zeichen, das sie und ihren Kindern von allen anderen Völkern absondern soll, wird dazu gebraucht, um sich mit anderen zu identifizieren. Ist genau das Gegenteil, wofür das Zeichen steht. Und was für eine bewusste Entwürdigung des heiligen Zeichens des Bundes Gottes. Sie verlangen von den erwachsenen Männern Sichems die Beschneidung, dass alle beschnitten werden sollen, nicht aus Glauben, sondern als Täuschung, um sie zu ermorden. Das ist Sakrileg, der Missbrauch von Heiligem zur Ausübung von Gewalt und persönlichen Zielen. Der Bund wird entweiht, weil Menschen das Zeichen nutzen, aber nicht zu Gottes Ehre. Erinnert dich das nicht an alle äußere Religion ohne wahre Umkehr zu Gott? Ohne Veränderung in unserem tiefsten Dasein? Ohne Glauben und Buße? Nur im äußeren Bund zu sein, ohne Glauben bringt nicht Leben, sondern Tod, sagt uns Römer 2. Egal, ob du erwachsen oder ein Kind bist, das spielt gar keine Rolle. Wenn du nur äußerlich zum Bund Gottes gehörst, ohne wahren Glauben, wirst du verdammt werden. Einer, der nur ein Träger des Bundeszeichen ist, und nicht wahren Glauben hat, hat keine Hoffnung in Christus. Und hier siehst du, wenn die Träger des Bundes selbst so tief fallen, das Volk Israel, dann schreit es nach einem besseren Jakob. Einer, der den Bund nicht missbraucht, einer, der den Bund nicht bricht, sondern ihn erfüllt. Und Jesus Christus ist genau dieser wahre Israelit, der nicht täuscht, sondern die Wahrheit ist, Johannes 14, Vers 6, der nicht mordet, sondern sich selbst hingibt, der sich selbst aufopfert, um Sünder zu retten. Und schau auf diesen Kontrast, die Männer von sich im Denken durch die Beschneidung werden sie Teil von Israel. Sie sind politisch stärker, haben wirtschaftliche Vorteile, einen Gewinn, aber sie wurden betrogen und vernichtet. Und ihr Lieben, so ist jede falsche Bekehrung. Wenn du denkst, ein äußeres Zeichen, Taufe, Gebet, Zugehörigkeit, wird dich retten ohne wahre Umkehr, ohne das Wirken des Geistes Gottes in deinem Herzen, sodass du Christus als deinen einzigen Erlöser siehst und die Hoffnung in ihm hast, wirst du dich selbst betrügen. Christus bringt den neuen Bund, gegründet auf seinem Blut. Es ist nicht das Bundeszeichen allein, das rettet, sondern der Glaube an dem, dem das Zeichen gehört, nämlich Christus Jesus allein, durch Glauben allein, aus Gnaden allein. Das, was die Reformation so hoch gehalten hat. Das Zeichen des Bundes, es weist auf die Gerechtigkeit in Christus hin, die er mit seinem Blut erworben hat. Schau, wie Abraham das Zeichen der Beschneidung empfangen hat, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Er hat, wenn du die Römer 4, Vers 11, und das wird oft falsch verstanden, dass die Beschneidung ein Zeichen und genauso auch die Taufe ein Zeichen des Glaubens ist. Das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, es ist das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Es ist das Siegel der Gerechtigkeit durch den Glauben. Das Zeichen weist auf die Gerechtigkeit in Christus hin, die wir durch Glauben empfangen. Und siehst du hier die Sünde der Söhne Jakobs? Aber viel wichtiger, siehst du den Kontrast zur Wahrheit des Evangeliums? Dass wir die Gerechtigkeit in Christus Jesus haben, der das Gesetz erfüllt hat, der das Zeichen des Bundes nicht missbraucht hat, sondern sich selbst untergeordnet hat, unter dem Bund und alles erfüllt hat. Wir brauchen einen besseren als Israel. Wir brauchen Jesus Christus, den wahren Bundesvermittler, der nie täuschte, der nie mordete, sondern starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Was für einen herrlichen Erlöser wir haben. Einen größeren als Israel. Christus Jesus, unsere Hoffnung. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Wahrheit des Evangeliums tief, dass der Heilige Geist diese Wahrheit des Evangeliums tief in unser Herz brennt. Dass Christus allein unsere Hoffnung ist, weil er der Vollkommene ist. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um Sünder wie uns zu retten. Und das allein durch Glauben, nicht aus Werken. Möge der Herr dieses Wort segnen. Amen.